Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über einen teuren Rüffel für Meta, eine Mitgift für Pro7Sat1 und große Worte vom Ford-Chef. Im Thema des Tages geht es um den heiklen Countdown im US-Schuldendrama und in der AAA-Idee erfahrt ihr, welche Länder China als Wachstumsstar ablösen können.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann
und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 23. Mai, und wir wünschen euch einen erhellenden Start in den Tag. Die Anleger an den Aktienmärkten haben sich zum Wochenstart kaum aus der Deckung gewagt. Grund ist, wie schon in den vergangenen Tagen, der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. Es war nämlich wieder mal ein Börsentag, an dem sich spät in der Nacht zum Dienstag der US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, im Weißen Haus trafen. Und in der Nacht kam wieder Ernüchterung, es gab keinen Deal. Im Thema des Tages sprechen wir deshalb heute noch ausführlicher darüber.
Zuvor, da schloss der DAX am Montag 0,3% im Minus bei 16.224 Punkten und auch an den US-Märkten, da zeigte sich kein einheitliches Bild. Der Dow, der beendete den Handel mit minus 0,4%, der marktbreite S&P 500, der zeigte sich mit plus 0,02% nahezu unverändert, nachdem er ja am Freitag zeitweise auf den höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer geklettert war. Und für den technologielastigen Nasdaq ging es am Montag um 0,5% hingegen nach oben.
Ja, einen ziemlich anstrengenden Tag erlebte Meta. Facebooks Mutterkonzern wurde von der irischen Datenschutzbehörde zu einer Rekordstrafe verdonnert. 1,2 Milliarden Euro soll Meta zahlen. Denn der Konzern von Mark Zuckerberg soll unzulässigerweise Nutzerdaten in die USA weitergeleitet haben. Hintergrund ist ein seit Jahren laufender Streit über die Übertragung von Daten von Facebook-Nutzern eben aus der EU auf US-Server. Hier könnten US-Geheimdienste Zugriff auf die Daten haben, so die Befürchtung der EU. Meta kündigte an, gegen die irische Entscheidung Rechtsmittel einzulegen und bezeichnete sie als fehlerhaft und ungerechtfertigt. Der Aktie hat der Streit nichts ausgemacht. Im Gegenteil, die Meta-Papiere legten um 1,1% zu.
Ja, hier in den USA, da lacht man übrigens über die Strafe. Die Analysten bei NBC, die sprachen vorhin bei der Summe von 1,2 Milliarden Euro ja von einem Knöllchen am Straßenrand als Vergleich.
Also so ein Knöllchen möchte ich nicht.
Nee, ich könnte es auch nicht bezahlen, fürchte ich. Ja. Anderes Thema, die Aktien von Pfizer, die waren der Favorit im S&P 100 mit plus 5,4%. Ein neues Mittel mit dem unaussprechlichen Namen Danuglipron, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, zur Gewichtsreduktion könnte genauso effektiv und sogar schneller wirksam sein als die Abnehmspritze des dänischen Konkurrenten Novo Nordisk. Das berichtet zumindest der Nachrichtensender CNBC. Ja, das Mittel von Novo Nordisk, das hat ja zuletzt einen regelrechten Hype ausgelöst.
Und dann haben wir noch einen Nachklapp zu den Tretern von gestern. Die Papiere von Nike büßten am Dow-Ende 4% ein. Citigroup-Analyst Paul Lechuez erwartet in den kommenden 3 Monaten eine eher negative Kursentwicklung. Wie er in seiner Studie schrieb, sind die Perspektiven für den Sportartikelkonzern in Nordamerika derzeit geprägt vom Abbau von Lagerbeständen und der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung.
Große Wetten, eine neue Ära und eine Geheimwaffe. Mit diesen Ankündigungen hat Ford-Chef Jim Farley beim Markets Day versucht, die Analysten und Investoren von seiner Elektrostrategie zu überzeugen. Große Worte also. Damit der Übergang in die Elektromobilität klappt, will Ford seine Werke umrüsten, Gigafabriken für Batterien bauen, tausende Mitarbeiter einstellen und Lieferverträge für Nickel und Lithium abschließen.
Letzteres wurde noch im Vorfeld des Market Days verkündet. Der zweitgrößte US-Autobauer habe mit dem kanadischen Unternehmen Nemaska Lithium die langfristige Lithiumversorgung für den Bau von E-Autos gesichert. Ford will nämlich seine Produktionskapazität bis 2026 auf 2 Millionen E-Autos pro Jahr steigern. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurden aber gerade mal 12.000 Autos verkauft. Der Aktienmarkt schien von den Plänen nicht überzeugt, denn am Ende stand ein Minus von 0,2%.
In Deutschland, da standen mal wieder Analystenkommentare im Fokus. Die Anteilsscheine des Chemikalienhändlers Brenntag, die verloren nach einer Herabstufung rund 1,4%. Die Experten von Barclays, die hatten die Titel auf Underweight nach zuvor Equalweight gesetzt. Und unter Druck geriet auch die Aktie von Hornbach, die fast 2,8% verlor. Die Analysten der Privatbank Berenberg stuften die Titel von Buy auf Hold herab.
Und dann gibt's noch was aus der Welt des Fernsehens. Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 und der europäische Pay-TV-Betreiber Sky haben die Gespräche über einen Zusammenschluss ihrer Geschäfte in Deutschland wohl wiederbelebt. Das berichtet jedenfalls Reuters mit Verweis auf Insider. Deutsche Sender haben ja ziemliche Schwierigkeiten, ihr Geschäft so umzugestalten, um mit Online-Streaming-Anbietern wie Netflix und DAZN konkurrieren zu können. Und so steht sogar eine Art Mitgift für Sky Deutschland im Raum. Sky würde wohl hunderte Millionen Euro zahlen, um seine Aktivitäten in Deutschland an ProSiebenSat.1 zu verkaufen, heißt es. Die Papiere von ProSiebenSat.1 legten dann 1,8% zu.
Und dann gucken wir noch schnell auf die Termine, wie immer. Es gibt Quartalszahlen von Julius Bär. Hauptversammlungen finden statt bei Nemetschek, Sixt und Shell sowie bei Merck und der Société Générale. Und ein bisschen Konjunktur gibt's dann auch noch. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zur Baufertigstellung von Wohnungen in Deutschland. Und apropos Immobilien in New York, da startet heute Abend der nächste Versuch, das berühmte Flatiron-Gebäude zu versteigern. Tja, da fehlt mir jetzt nur das nötige Kleingeld, um mitzubieten, leider.
Das Thema des Tages.
Ja, es ist ein regelrechter Krimi, der sich hier in den USA gerade abspielt. Wieder haben sich Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher im Repräsentantenhaus, gestern Abend, ja, also in Deutschland in der Nacht zum Dienstag, getroffen. Und wieder konnten sie sich nicht einigen, auch wenn beide betonten, dass man sich zumindest irgendwie näher gekommen sei. Dabei hängt vom Ausgang, und ich glaube, das ist keine Übertreibung, die Stabilität der weltweiten Finanzmärkte ab.
Genau, es geht um die Schuldenobergrenze. Wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen, zum 1. Juni droht der größten Wirtschaftsnation der Welt die Zahlungsunfähigkeit. Jedenfalls dann, wenn bis dahin das gesetzliche Schuldenlimit in den USA nicht angehoben wird. Selbst ein temporärer Zahlungsverzug hätte verheerende Folgen für Finanzmärkte und Weltwirtschaft, warnen Experten.
Vielleicht kurz zum Hintergrund. Seit dem Jahr 1917 existiert in den USA eine gesetzliche Schuldenobergrenze und diese bestimmt, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Die Grenze, die liegt zurzeit bei rund 31,4 Billionen Dollar. Weil dieser Deckel aber bereits erreicht ist, muss das US-Finanzministerium schon Kapitalreserven anzapfen. Ja, dass die Grenze regelmäßig angehoben wird, das ist in den USA eigentlich gelebte Praxis und das ist auch notwendig, weil es ja um eine absolute Obergrenze geht. Deshalb kam es seit dem Zweiten Weltkrieg auch schon 102 Mal genau dazu.
Aber in diesem Jahr ist die Situation absolut festgefahren. Denn für eine Anhebung des Deckels braucht Biden die Zustimmung der Republikaner im Kongress. Und die stemmen sich massiv dagegen, solange ein höheres Schuldenlimit nicht mit deutlichen Einsparungen bei bestimmten Staatsausgaben einhergeht. Der Präsident wiederum will sich nicht erpressbar machen. Ja, und wir deklinieren einfach mal durch, was das denn jetzt bedeuten würde für die Märkte und für die Wirtschaft.
Ja, es ist also eine Art Szenario in bestimmten Stufen. Mal angefangen vorne können die USA keine weiteren Schulden mehr aufnehmen. Dann würde das erstmal bedeuten, dass sie ihre Ausgaben wohl priorisieren müssten. Also die Frage muss beantwortet werden, was wird dann eigentlich noch mit den laufenden Einnahmen, die jetzt beispielsweise aus Steuern noch reinfließen, dann zuerst beglichen? Ja, um einen sofortigen Zusammenbruch zu verhindern, wäre es dann wohl naheliegend, dass der Staat zunächst seinen bestehenden Zinsverpflichtungen nachkommt.
Andere Zahlungen, von der Sozialversicherung bis zu den Gehaltschecks von Bundesbeamten oder dem Militär, würden sich verzögern. Das Reißen der Obergrenze würden also zunächst jene Amerikaner spüren, die Leistungen direkt vom Staat oder aus staatlich finanzierten Programmen beziehen. Betroffene hätten weniger Geld zur Verfügung und halten sich mit Ausgaben zurück.
Tja, die mittelfristige Folge aus alledem wäre dann ziemlich offensichtlich. Es wäre zunehmende Arbeitslosigkeit. Die Vereinigten Staaten, die könnten bis zu 3 Millionen Arbeitsplätze abbauen, warnte jüngst etwa der Mitte-Links gerichtete Think Tank Third Way in einem Bericht. Und bei einem langanhaltenden Ausfall rechnet das Weiße Haus selbst sogar mit 8,3 Millionen zusätzlichen Jobverlusten. Und dann käme es eben unweigerlich zur Rezession.
Gleichzeitig könnten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit auch das Vertrauen in US-Staatsanleihen erschüttern. Schließlich droht, dass die Vereinigten Staaten bald auch keine Zinsen mehr auf ausgegebene Schatzpapiere zahlen könnten. Das Worst-Case-Szenario aus Sicht von George Brown, Ökonom bei der Investmentfirma Schroders: Es kommt zu einem Abverkauf bei Staatsanleihen, der dann auf anfällige Anleihemärkte übergreift und die Staaten weltweit zu Ausgabenkürzungen zwingt, erklärt er.
Dazu muss man wissen, die US-Staatsanleihen, die gelten eigentlich als absolut ausfallsichere Wertpapiere und werden deshalb weltweit als Sicherheiten für Kredite benutzt. Dahinter steckt eben die Annahme, dass die USA noch nie ihre Schulden nicht haben zurückzahlen können. Und deshalb bilden sie quasi die Grundlage des globalen Finanzsystems. Wall Street-Experten, die warnen deshalb, dass sich die Verwerfungen auf dem Markt für Staatsanleihen dann eben auch schnell auf andere Märkte ausbreiten werden.
Ja, und wie die Aktienmärkte reagieren dürften, das zeigt sich ja jetzt schon. Die Nervosität ist groß, die Hoffnung auf eine Einigung ist Analysten zufolge aber bereits in den Aktienkursen eingepreist. Kommt jetzt noch Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern und eine geringere Kreditnachfrage hinzu, kann das die Märkte zusätzlich belasten. Bei ähnlich angespannten Verhandlungen im Jahr 2011 sank der marktbreite S&P 500 Index in den 5 Wochen vor der letztlichen Anhebung um mehr als 16%.
Profitieren könnte hingegen Gold. Viele Investoren, die würden auf das Edelmetall als Sicherheit setzen. Laut einer aktuellen Umfrage des Nachrichtenportals Bloomberg ist Gold jedenfalls die erste Wahl, sollten sich die politischen Spielchen in Washington noch weiter hinziehen. Eine Mehrheit von 52% der Profi-Anleger würden dann zuschlagen, heißt es laut Umfrage.
Ja, und selbst wenn es zu einer Einigung kommt, dann ist ein temporärer Zahlungsausfall noch nicht vom Tisch. Im Frühjahr 1979 einigte sich der Kongress erst kurzfristig auf eine Anhebung, aber eine anschließende Computerpanne, die führte dazu, dass das Finanzministerium die Zahlungen für fällige Wertpapiere an einzelne Anleger erst verspätet vornehmen konnte. Die Konsequenz: Die Zinssätze stiegen und die Steuerzahler mussten zusätzliche Zahlungen in Milliardenhöhe leisten.
So, bevor wir jetzt aber hier viel zu viel Panik verbreiten, und dazu muss man sagen, das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario, dass das jetzt so eintritt, das gilt nach wie vor als äußerst unwahrscheinlich, denn klar ist ja auch, die Gründe für einen Zahlungsausfall der USA, die wären rein politisch und damit ja prinzipiell jederzeit lösbar, man müsste eben nur die Schuldenobergrenze anheben. Ja, und am Ende hat natürlich niemand ein Interesse daran, eine neue Finanzkrise heraufzubeschwören. Also noch sind Investoren und Experten da ziemlich optimistisch. Mal schauen, was die kommenden Tage da bringen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Am Sonntag ist ja der G7-Gipfel in Japan zu Ende gegangen. Und neben dem Ukraine-Krieg gehörte auch der Umgang mit China zu den Hauptthemen. Die G7-Staaten wollen nämlich ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China sowie wichtige Lieferketten reduzieren. Und wenn sich die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte von China lösen wollen, dann ist klar, wird das Geld ja woanders investiert. Und welche Länder von dieser Entwicklung profitieren könnten, das schauen wir uns jetzt an.
Unser Kollege Frank Stocker, der hat genau zu dieser Frage mit Raymond Chan gesprochen. Er ist Chef Anlagestratege für Asien von Allianz Global Investors und er hat eine Reihe von Ländern genannt, die China als ja neue Wachstumsstars ablösen könnten. Da ist zum einen Indonesien, das südostasiatische Land ist immerhin der weltgrößte Exporteur von Kraftwerkskohle, von Palmöl und veredeltem Zinn, aber es gibt auch viel Bauxit, Kupfer und Nickel. Und Nickel wird ja zum Beispiel auch für E-Auto-Batterien benötigt, also ein ordentliches Zukunftsfeld dort.
Ja, und um jetzt die Investoren ins Land zu holen, hat sich die Regierung gedacht, verbieten wir mal den Export und zwingen ausländische Firmen, die Rohstoffe im Land nicht nur zu fördern, sondern auch vor Ort weiter zu verarbeiten. Und dieser Plan scheint aufzugehen. Laut dem indonesischen Investitionsministerium hat das Land allein in den ersten 6 Monaten 2022 knapp 21,6 Milliarden Dollar an ausländischen Direktinvestitionen bekommen.
Ein weiterer Profiteur laut Chan ist Indien. Wir haben ja im Zuge der Shortseller-Attacke auf die Adani Group zuletzt schon häufiger über das Potenzial gesprochen. Indien investiert ja kräftig in neue Zuglinien, Häfen, Flughäfen und Schnellstraßen, versucht also vordergründig die schlechte Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Laut Chan ist die jetzt zwar noch nicht auf chinesischem Niveau, aber inzwischen immerhin für viele Investoren ziemlich akzeptabel. Die Regierung, die arbeitet daran, die Hürden für ausländische Investoren abzubauen. Zusätzlich zum Beispiel wurde das Steuersystem vereinheitlicht.
Ja, Chan sieht da aber noch viele weitere Probleme, zum Beispiel das Kastensystem, den niedrigen Bildungsstandard oder die eher geringe Mobilität der Arbeitskräfte. Und dann haben die einzelnen Bundesstaaten oft noch eigene Regeln und Gesetze für die Wirtschaft. Das alles spricht ausländische Investoren dann eher weniger an. Aber auch da will die Regierung künftig nachbessern.
Ja, neben Indonesien und Indien sind da noch 3 weitere Länder auf der Liste. Vietnam, Malaysia und Mexiko, die dann ebenfalls von der China-Abkehr profitieren könnten. Vietnam zum Beispiel gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften Asiens. 2022, da legte das BIP um satte 8% zu. Ja, aber auch dort, da gibt es noch viele Probleme. Eins davon ist zum Beispiel Korruption.
Auch in Malaysia haben bereits viele Firmen Produktionsstätten angesiedelt. Im Jahr 2022 betrug das Wirtschaftswachstum 5,3 bis 6,3%. Zum Vergleich, in China waren es nur 3%. In Mexiko gibt es ja ebenfalls so einige prominente Investoren, die im Land große Perspektiven sehen. Wohl auch wegen der Nähe und dem freien Handel mit den USA. Zuletzt hatte zum Beispiel Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, dort eine neue Gigafactory bauen zu wollen.
So, wie lässt sich jetzt mit den Nutznießern der China-Abkehr auch als Anleger profitieren? Da ist es natürlich am einfachsten mit entsprechenden Länder-ETFs. Wenn ihr etwa in die größten und umsatzstärksten Unternehmen in Indien investieren wollt, dann gibt es da zum Beispiel den Amundi MSCI India oder den Luxor MSCI India. Für Indonesien gäbe es den Luxor MSCI Indonesia oder den HSBC MSCI Indonesia. Beide, die liegen seit Jahresbeginn immerhin 7% im Plus.
Ja, und wer an Vietnam glaubt, da könnte man in den Xtrackers FTSE Vietnam Swap investieren. Oder aber ihr sagt, nee, Malaysia, das sind die, die werden wachsen wie doll. Dann wäre der Xtrackers MSCI Malaysia vielleicht interessant. Für Mexiko gibt's den Xtrackers MSCI Mexiko. Und wer sein Geld lieber breiter streut, der kann mit einem MSCI Emerging Market ETF am besten an der wirtschaftlichen Entwicklung von Schwellenländern mit profitieren. Da gibt's eine ganze Reihe von ETFs, die ihr euch da anschauen könnt.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Stefan hat sich bei uns für die zahlreichen Folgen und dem damit verbundenen, ja, ich glaube, er meint Edutainment bedankt, hoffe ich jedenfalls. Er schreibt, ich höre euch gern und regelmäßig und bin froh über den persönlichen Wissensaufbau und auch die geteilten Fehlschläge. Und einen Gruß richtet er da explizit an Holger. Den setzt er noch dahinter und sagt, da käme man sich dann gar nicht mehr so blöd vor, wenn da auch mal was schief geht.
Ja, so soll es sein, lieber Stefan. Und apropos Holger, den könnt ihr nicht nur lieb grüßen, den könnt ihr heute auch noch im Schwester-Podcast Defner und Schepitz hören. Die beiden streiten sich über den DAX, ob der abgeschafft gehört. Und noch emotionaler geht's wohl bei ihrer Diskussion über Griechenland zu. Hatten alle Mana Unrecht? Taugt das Land als Reformvorbild?
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, spannend geht's bestimmt auch bei uns weiter in dieser Woche. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.